Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer von Hidden Candidates. Das heutige Thema: Führungskraft denkt dich unglücklich. Sie hören richtig. Stellen Sie sich vor, Sie sind unglücklich und versuchen dadurch, Ihr Glück zu finden. Geht das überhaupt? Und weshalb sind Stärken zu stärken so wichtig? Über diese Themen möchten wir heute sprechen mit Larissa Wasserthal. Larissa ist Coach, mehrsprachige internationale Trainerin, Speakerin und erfolgreiche Buchautorin. Zu Hause ist Larissa Wasserthal in Wiesbaden. Ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast, Larissa Wasserthal, online dabei. Hallo Larissa.
Hallo André, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Larissa, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Ich bin Larissa Wasserthal, wohne und arbeite in Wiesbaden. Und wer bin ich? Ich bin Coach und Trainerin für Führungskräfte und Unternehmer, habe jahrelang auch mit Firmen gearbeitet, mit Teams in Unternehmen als Teamsbildungsmaßnahmen, in Konfliktmanagement verschiedene Themen. Ich schreibe auch Bücher. Mittlerweile es gibt 4 Bücher auf dem Markt, die ich geschrieben habe. Und ja, lebe sehr, sehr glücklich in Wiesbaden mit meiner Familie.
Ja, danke. Du schreibst auf deinen Webseiten, du bist eine Happiness-Alchemista. Was ist denn das?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar, die Idee kam von meinem Mann. Mein Mann hat jahrelang in einem Konzern gearbeitet und irgendwann hat er die Entscheidung getroffen, sich selbstständig zu machen. Und dadurch, dass er Banker ist und ITler, das heißt, also im Prinzip, was er macht, hat nichts mit mir zu tun. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht eine Firma zusammen gründen. Welche Firma könnte das sein und wie soll die Firma heißen? Und mein Mann beschäftigt sich mit dem Thema Alchemie. Und so hat er gesagt, komm, unsere Firma wird heißen Corporate Alchemists. So wurde Corporate Alchemist GmbH gegründet. Und dann dachte ich mir, okay, Alchemie, wie könnte ich jetzt hier ja, mich anpassen sozusagen? Mhm. Und so kam die Idee von Happiness Alchemie. Und zwar Alchemisten, vielleicht mal viele fragen sich, warum Alchemisten? Alchemisten haben früher versucht, ich sage jetzt mit Betonung auf Versuchen, aus Blei Gold zu machen. Und ob das denn gelungen ist oder nicht gelungen ist, gut, also das kann sich jeder entscheiden irgendwie. Also sie haben sich bemüht zumindest mal. Bei mir ist es so, die Menschen, die zu mir kommen, oft egal wie erfolgreich sie sind, sie glauben an sich selbst nicht. Sie sind sowas wie Blei. Sie sehen sich jetzt nicht als einzigartig oder besonders. Und wir versuchen nicht, sondern ich begleite sie daran und helfe diesen Menschen, einzigartig zu werden. Und das ist die Idee von Alchemie.
Okay, sehr interessant. Du hast unter anderem das Buch geschrieben, Denk dich unglücklich, Strategien, die du schon anwendest. Wie ist dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Normalerweise findet man ja in diesen Bereichen nur Werde glücklich Bücher und nachher, wenn man es gelesen hat, dann ist das Glück immer noch weit gefehlt. Warum jetzt Werde unglücklich?
Also diese Idee ist wirklich sehr witzig. Und zwar, ich habe mittlerweile 4 Bücher geschrieben, nach dem ersten Buch damals. Das Buch heißt Happiness Alchemie, wie du deinem Leben eine neue Richtung gibst. Wir haben mit meinem Verlag, das ist Business Village Verlag in Göttingen, wir haben verschiedene Marketing-Ideen überlegt. Und Jens Grübner, das war mein Ansprechpartner, der hat so verschiedene Ideen mir angeboten. Und dann hat er gesagt, Frau Wasserthal, wissen Sie, alle diese Glücksgeschichten, das ist doch alles, funktioniert doch alles nicht. Machen Sie doch mal was anderes einfach als Marketing. Vielleicht witzig. Ja, und dann hat er so Postkarten gemacht einfach mit so einer Idee nach dem Motto, du denkst sowieso, warum nicht gleich negativ? Und die Idee, ich habe mich daran verliebt einfach. Die Idee hat mir so gut gefallen, dass ich dann Monate später auf meinen Verlag wieder zurückkam und gesagt habe, wollen wir ein Buch zusammen machen. Und zwar Coaching rückwärts. Witzig. Na? Und so entstand das Buch, denk dich unglücklich.
Ja, du sagst, denn der Schlüssel zum Glücklichsein liegt darin, eigentlich die Quelle zum Unglücklichsein zu erkennen. Und was verbirgt sich denn überhaupt dahinter, wenn ich mir das so vorstelle, unglücklich zu sein?
Das ist auch ziemlich einfach. Oft Menschen glauben, dass sie ein Problem haben. Und sie haben tatsächlich ein Problem, wobei die sind irgendwo auf der Oberfläche. Und wichtig ist einfach, wenn ich glücklich sein will, dann erstmal die Ursache zu finden, letztendlich festzustellen, zu entdecken, was genau macht mich dann unglücklich. Und zwar nicht oberflächlich gesehen. Zum Beispiel, wenn ich eine Führungskraft bin und vielleicht mit meinem Job sehr unglücklich, unzufrieden bin, oder meine Mitarbeiter sind mit mir unzufrieden und unglücklich. Eine sehr kurzfristige Lösung könnte sein, zu kündigen und woanders zu gehen. Beim Partner im privaten Leben ist das logisch genauso. Kurzfristig ist es fantastisch, ne? Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber langfristig nicht wirklich, ne? Weil die Probleme sind immer noch da. Das sind unsere Gedanken. Also von daher, das ist oberflächlich gesehen, das Problem ist der Job oder der Partner oder Partnerin. Aber ein bisschen tiefer gesehen, das Problem liegt ganz woanders. Also von daher einfach mal zu schauen, was ist die Ursache wirklich? Um was geht es wirklich? Was macht mich unglücklich? Weil wenn ich das entdeckt habe, das ist der erste Schritt, das Fundament sozusagen, dann kann ich anfangen, diese Glaubenssätze zu neutralisieren, an meinen Gedanken zu arbeiten und glücklich werden. Mhm.
Danke. Was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema? Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Das Thema hinter dem Thema, ein Beispiel, na gut, sagen wir spontan ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, das ist so ein Klassiker im Coaching, erzählt, dass der Führungskraft seinen Chef kritisiert ihn sehr heftig. Und besonders Frauen sind sehr oft davon betroffen einfach und sie weinen und sie sind verletzt und ja, stehen kurz vor Burnout oder wie auch immer und sagen, ich bin ein Mobbing-Opfer einfach, das ist wirklich alles sehr, sehr schlimm. Okay, es könnte sein natürlich, dass diese Führungskraft tatsächlich die Ursache ist einfach und ganz schlimmer Mensch ist, es ist möglich. Wobei sehr oft dieser Mensch in privaten Beziehungen, das ist genauso, ist nur einer, der in uns etwas triggert, was schon sowieso da war. Das heißt, das Thema hinter dem Thema ist nicht der schlechte Chef. Das ist, ja, sagen wir mal, mein mangelndes Selbstwertgefühl. Oder mangelnde Selbstliebe, ich glaube in mir nicht. Und der andere Mensch zeigt es mir wie ein Spiegel einfach. Ne? Und ja, und das ist das Thema hinter dem Thema.
Und wenn du jetzt zum Coaching einlädst, hast du da so eine Wunderfrage für uns?
Eine Wunderfrage, ja. Tatsächlich, ja. Im Buch, das erwähne ich auch mal immer wieder, eine Wunderfrage. Und zwar stellen wir uns mal vor, es gibt viele Mitarbeiter, die ständig jammern. Ne? Das ist in Deutschland sowieso in. Ne? So zu jammern ist toll. Und es ist wirklich toll. Warum ist Jammern toll? Hat es Vorteile? Ja, möglicherweise. Ne? Also Wunderfrage wäre jetzt angenommen, Andrea, du wärst jetzt bei mir im Coaching und du bist so ein Mensch, du jammerst ständig. Ich hasse das und ich hasse dies und ich komme da nicht weiter. Und ich würde dir sagen, Andrea, stell es dir vor, wir sind jetzt fertig mit dem Coaching und du gehst nach Hause. Und plötzlich geschieht ein Wunder. Dein Leben ist wunderbar. Alles ist super. Alles ist fantastisch. Die Sonne scheint in deinem Herzen, überall. Alles ist wunderbar. So, jetzt Achtung. Was für einen Nachteil würdest du haben?
Ja, ich kann nicht mehr jammern.
Du kannst nicht mehr jammern. Also eigentlich sagst du vielleicht mal, das ist doch genau das, was ich wollte im Coaching. Ich bin unzufrieden. Aber dadurch, dass die Menschen jammern, sehr oft, die gewinnen Aufmerksamkeit. Und außerdem, ja, man verbindet Menschen natürlich, ungemein. Das heißt, die bilden Gruppen, im Internet kann man das auch machen. Und Gleichgesinnten. Und für manche Mitarbeiter, das ist ein Grund, ja, bestimmte Jobs weiterhin zu machen, in bestimmten Firmen zu arbeiten, weil sie haben ja ihre Teams gefunden, wo sie zusammen jammern können, über Chefs reden, lästern, die kritisieren. Und das ist der Spaß im Leben. Und also Wunderfrage wäre tatsächlich, um hier in dem Fall rauszukriegen, was ist der Vorteil? Ne? Also ich habe zwar ein Problem und wenn ich das Problem nicht mehr hätte, ne, nach dem Coaching in Regel ist es natürlich das Ziel, dass das Problem nicht mehr da ist. Aber was für einen Nachteil würden wir haben? Weil manche Coaching-Methoden funktionieren sozusagen nicht. Das sagen die Klienten. Ne? Warum? Weil oft der Vorteil viel größer ist. Von dem Problem. Bei einer Krankheit, übrigens würde das heißen, sekundärer Krankheitsgewinn. Also es gibt auch durchaus viele Menschen, wo große Therapien, also wirklich gute Therapien, einfach nicht helfen. Und sie verstehen nicht, warum. auch im privaten Bereich, zum Beispiel bei Krankheiten, es kann sein, es ist alles unbewusst, aber es kann sein, dass durch die Krankheit die Menschen an etwas gewinnen. Das ist die Aufmerksamkeit und Liebe von ihrer Familie, von ihrem Partner, von ihren Kindern. Ja, und das ist etwas, was sie sich sowieso wünschen. Und da sind meistens die Menschen, wie erkennt man sie einfach? Sie strahlen, wenn sie über eine schlimme Erkrankung reden. Die strahlen, als ob das wirklich nicht schlimm wäre. Und dann denkt man einfach, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Mhm. Es ist zwar schlimm und die wollen irgendwie gesund werden, aber einerseits, andererseits, also die strahlen so irgendwie, warum? Mhm. Also, das ist das.
Also zusammengefasst, sie pflegen ihre Probleme. Und das hegen und pflegen ihre Probleme, damit sie auch immer sichtbar sind. Und dass sie die Klienten eben halt dann auch immer ihre Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen.
Genau so ist es. Das heißt, manche Menschen haben es vielleicht versucht, ich sage jetzt einfach mal bewusst versucht, einfach Aufmerksamkeit auch positiv zu bekommen. Aber vielleicht haben es nicht geglaubt oder vielleicht ist es nicht gelungen. Und dann negativ eine Bühne zu kriegen, ist auch eine Aufmerksamkeit. Ne? Das heißt, es ist für manche Menschen ein tolles Gefühl. Sie toben sich da aus. Sie haben eine gewisse Macht dadurch, dass sie da auf der Bühne stehen. Und alle hören zu. Und dann sie führen. Also da sind diese sogenannten Leader, Leiter im Unternehmen. Manchmal sind da gar keine Führungskräfte. Aber klar, Führungskräfte können auch unter anderem auch so eine Position haben. Aber eben diese Menschen, die führen anderen, weil die anderen folgen denen. Also sie hören einfach mal zu und folgen. So ist es.
Du schreibst in deinem Buch, denk dich unglücklich, dass man sich möglichst viele Ziele auf einmal setzen sollte. Je unrealistischer, desto besser. Weshalb so und nicht nach und nach, also peu à peu.
Genau, weil das Ziel im Buch ist was? Denk dich unglücklich. Das heißt, da sind 78 Strategien, die dir garantieren, dass du unglücklich wirst. Und Multitasking, das ist etwas, was viele, besonders Führungskräfte, glauben, dass eine Stärke wäre. Multitasking ist keine Stärke, sondern es funktioniert noch nicht mal. Und zwar, unser Gehirn kann von einer Aufgabe zur anderen einfach schnell springen, ne? Und dann wieder zurück und dann zur dritten Aufgabe und so weiter. Aber gleichzeitig geht es nicht wirklich. Beziehungsweise es kann passieren, dass wir uns mit Mühe tatsächlich irgendwie mal, ja, wir können das versuchen, aber dann werden deutlich langsamer und machen sehr oft Fehler. Also von daher, ich empfehle immer, lieber Prioritäten zu setzen und auf eine Sache Fokus zu setzen, abhacken, weiter. Da ist es natürlich aber wichtig, Prioritäten zu setzen. Wo fange ich an und was kommt als nächstes? Und Multitasking, also mehrere Ziele auf einmal, das ist zwar toll, aber meistens führt dazu, dass wir unglücklich werden.
Ja, gleichzeitig. Danke. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung raus. Also in den jungen Jahren, wo ich unterwegs war, habe ich viele Projekte gleichzeitig irgendwo verfolgt. Und das kostet unheimlich viel Kraft, weil man springt ja von einem ins andere. Und ich habe es mir auch angewöhnt, wirklich das Stück für Stück Prioritäten zu setzen. Und das bringt mehr Energie. Vielleicht ist man dann im ersten Blick nicht ganz so schnell, dass man nacheinander abarbeitet, aber ist doch sehr wertvoll. Und man kann seine Energien ganz anders einteilen. Und ich denke mal, das ist auch ganz, ganz wichtig, um auch eigene Fehler zu vermeiden. Obwohl man Fehler sicherlich machen darf, aber die Ausbringungsmenge ist garantiert besser. Und man fühlt sich auch dadurch besser. So sehe ich das auch, ja. Du schreibst, Schwächen stärken, schwächt Stärken.
Genau.
Das heißt also Stärken, Stärken. Wie ist denn deine Interpretation?
Wie ist meine Interpretation? Das heißt, jeder von uns Menschen, ich behaupte mal jetzt einfach, dass jeder hat Stärken und jeder hat auch Schwächen. So, jetzt jeder von uns entscheidet, worauf setze ich meinen Fokus? Auf meine Schwächen. Und ich schaue einfach, dass ich meine Schwächen optimiere, sozusagen da immer besser werde, dass sie hoffentlich eines Tages zu meinen Stärken werden. Oder aber ich setze auf meine Stärken. Das ist eine Entscheidung. Manchmal vielleicht unbewusst, manchmal bewusst. So, was passiert? Allerdings als Ergebnis, das wurde schon oft bewiesen einfach, wenn wir auf die Stärken setzen, welche Ergebnisse können wir erreichen? Außergewöhnlich gute, weil unsere Stärken machen uns einzigartig. Ja? Setzen wir allerdings auf unsere Schwächen, was erreichen wir? Durchschnitt, eventuell, aber nicht mehr. Ja. Und das ist es. Das ist das. Und ich habe auch mit vielen Menschen gearbeitet mit dem Thema. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und einer war sogar hat in der Bundesliga gespielt. Und also Fußball hat er gespielt vor vielen Jahren. Und er hatte mir erzählt, dass er hat schon immer auf seine Schwächen gesetzt. Und von daher war er nicht so erfolgreich wie viele anderen. Erfolg ist immer relativ, ne? Das heißt, die anderen, die im Fernseher seine Spiele gesehen haben, die wahrscheinlich denken, dass er sehr erfolgreich ist, ne? Aber er selber hat sich als Versager gesehen. Und heute als, ja, so etwas älterer Mann, also er ist mittlerweile 50, hat mir erzählt einfach, ja, weil leider hat er tatsächlich immer auf die Schwächen gesetzt. Mhm. Und ja, so Durchschnitt für sein Niveau erreicht natürlich, aber leider nicht mehr.
Ist es ja nicht so, dass Führungskräfte auf jeden Fall darauf setzen sollten, auf die Mitarbeiter zu schauen, auf die Stärken der Mitarbeiter. Was kann er noch? Dass man da einfach wirklich ausprobiert und austestet mit den Mitarbeitern. Was kannst du, was willst du auch? Dass man da viel mehr mit erreichen kann, als immer auf die Schwächen rumzutrampeln. Ist sicherlich erfolgreicher dann, wie du das gerade gesagt hast.
Das ist sehr richtig. Nur, was ich sehr oft erlebe, ist, dass sehr viele Führungskräfte, wenn ich jetzt vielleicht mal die meisten sogar sage, die kennen ihre eigenen Stärken nicht. Das heißt, wenn ich meine eigenen Stärken nicht kenne, wie kann ich dann die Stärken in dir erkennen? Das ist schwierig. Mit Stärken meine ich jetzt allerdings nicht falsch verstehen. Viele Menschen, wenn ich sie frage, welche Stärken haben sie, dann fangen sie an zu sagen, ja, also ich kann gut Mathe und ich bin zuverlässig, ich bin loyal und so weiter. Das sind keine Stärken, das würde jetzt jeder sagen. Bei Stärken, bei Talenten meine ich persönlich, wo die Augen leuchten. Du erzählst davon, na, oder du machst das, du tust das einfach und deine Augen leuchten. Also das sind deine Stärken. Das macht dich anders. Und da die meisten diese Stärken nicht kennen, aber die kennen nur das, was sie studiert haben oder wo sie vielleicht gute Noten hatten, aber möglicherweise langweilig fanden, na, und dann können sie natürlich auch mal schwer die Stärken an anderen erkennen.
Erstmal seine eigenen erkennen und dann eben halt dann auch schauen, welche Stärken haben denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was kann ich da rausholen aus diesem Team und viel mehr. Und vielleicht ist es auch manchmal ein Politikum, sicherlich auch in Führungsebenen, sagt, Achtung, der wird mir viel zu stark in diesem System, er könnte mir gefährlich werden. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Gedankenansätze gibt es ja sicherlich.
Ja, also alles ist möglich. Also ich sage immer bei jedem, der mit mir zusammenarbeitet, dass jeder bei sich selbst anfängt. Das heißt, wenn ich diese Transformation selbst erlebe, nur dann oder erst dann kann ich Stärken in anderen entdecken oder Liebe, Wertschätzung in anderen, also anderen auch wertschätzen, ne, im beruflichen Umfeld. Und das geht nur so von sich selbst, aber wenn wir bei uns selbst anfangen.
Larissa, du schreibst in deinen anderen Büchern von Storytelling, von Geschichten. Weshalb nutzt du diese Erzählmethode?
Wieso ich diese Methode nutze, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das war schon immer so, noch die Zeit, wo ich an der Schule war oder studiert hatte. Viele Sachbücher, die waren vielleicht für manche spannend, aber für mich nicht. Das heißt, das Wissen kam rein, wollte aber nicht bleiben. Das heißt, ich musste viel auswendig lernen und das fand ich alles so langweilig immer. Und dann irgendwann habe ich kapiert, dass wenn manche Bücher anders geschrieben wird, und so arbeite ich auch, diese Geschichten bleiben interessanterweise in Köpfen von Menschen. Von daher, wenn sie bleiben, dann ist es sehr, sehr leicht, sich daran zu erinnern. Ich kann gerne ein Beispiel machen.
Ja, gerne.
Soll ich? Ja. Also es gibt viele Geschichten, die ich gesammelt hatte in meinem Leben. Also eine davon ist, ein Mann und eine Frau sind zusammen und der Mann, er raucht. Und sein Arzt sagt ihm, sie müssen dringend aufhören zu rauchen. Weil, also ihr Herz sieht nicht gut aus, der Lunge, also wirklich schlimm. Bitte hören Sie auf, also Sie müssen es irgendwie machen. Er redet mit seiner Frau, aber er kann das nicht. Und die Frau sagt, naja gut, also ich google jetzt einfach, also in Google finden wir mit Sicherheit eine Lösung. Und leider haben sie schon vieles ausprobiert, aber das hat alles nicht funktioniert, weil er raucht weiterhin. Und dann plötzlich die Frau findet einen Guru, ganz weit weg. Und dann sagt sie, ist es mir egal, dann buche ich jetzt, weil er hat die besten Bewertungen in Google. Der hat tausende von Bewertungen, alles nur 5 Sterne. So, sie buchen die Reise, die fliegen, zahlen viel Geld für den Flug, Hotel. Plötzlich ist der Guru da, ne? Also sie sind da angekommen natürlich und der Mann erzählt die ganze Geschichte, die Frau ist mit dabei und der Guru sagt, also sie wollen aufhören zu rauchen, ja, okay, kommen Sie wieder in 2 Wochen. Und die Frau, wie bitte? In 2 Wochen, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben, was soll denn das jetzt einfach? Also sowas hätten sie uns am Telefon und immer sagen können. Und dann sagt er, kommen Sie wieder in 2 Wochen. Gut, also sie fliegen wieder nach Hause, sind sehr verärgert, aber die Frau sagt, okay, der muss aber trotzdem gut sein, weil eben die Bewertungen so gut sind. Einfach, komm, wir fliegen tatsächlich, haben tatsächlich einen Termin ausgemacht, sind nochmal hingeflogen in 2 Wochen, sind jetzt natürlich komplett aufgeregt, war schon ein Haufen Geld ausgegeben. Was passiert jetzt? Sitzen schon wieder da und fragen den Guru, was ist? Also was ist denn jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Und dann sagt er, möchten Sie aufhören zu rauchen? Und der Mann sagt, ja, wie kann ich das schaffen? Was soll ich machen? Und dann sagt der Guru, dann hören Sie einfach auf. Punkt. Und die Frau, also jetzt Entschuldigung, wollen Sie uns jetzt veräppeln oder was? Was soll denn das? Das heißt, beim letzten Mal waren wir schon mal da. Haben Sie das nicht beim letzten Mal sagen können oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn dahinter? Was sollen Sie? Was wollen Sie von uns? Und dann sagt er, nee, beim letzten Mal könnte ich das nicht sagen. Dann habe ich noch selbst geraucht. Vorbilder. Ja. Ich sage nur Vorbilder.
Okay. Wie kannst du Teams zu einem besseren Miteinander bewegen denn?
Teams zu einem besseren Miteinander bewegen mit Beziehungen. Also ich setze, und das war schon immer so in meinem Leben, auf eine erfolgreiche Beziehungsaufbau. Und zwar die Führungskräfte bauen Beziehungen auf zu ihren Mitarbeitern, die Mitarbeiter natürlich zu ihren Führungskräften, zu ihren Kollegen. Ja, das geht um Beziehungen. Weil ich bin der Meinung, wenn die Menschen ein Gefühl haben, dass sie dazugehören, dass sie gesehen werden in diesem Team, in einem Unternehmen, sie sind sehr glücklich. Dadurch sind sie auch produktiv, wenn sie glücklich sind. Und sie sind sehr effektiv und effizient und motiviert. Und so ist es. Also Beziehungsaufbau.
Und bei deinen Coachings spielen, ich frage mal ich nochmal neu, bei dir im Coaching spielen Lego-Figuren eine große Rolle. Warum nutzt du das Spielzeug Lego?
Das Spielzeug, also es gibt eine Methode, diese Methode heißt Lego Serious Play. Tatsächlich als ein Wort Play dabei, ne? Also das ist in der Tat so, als ob wir spielen würden. Dennoch ist es Serious, Serious ist ernsthaft, wir spielen ernsthaft sozusagen.
Okay.
Das ist eine Methode, vor vielen Jahren hatte ich eine lange systemische Ausbildung gemacht, das heißt systemisches Coaching, das ist, wo ich herkomme. Und da ging es um Organisationsaufstellungen. Und es ist so wie die Familienaufstellung. Ne? Das heißt, damals, das war so, dass manchmal in Unternehmen haben manche Führungskräfte mir gesagt, nee, das wollen wir gar nicht machen. Das klingt irgendwie sehr komisch hier, das wollen wir nicht. Ne? Also wir brauchen eine gute Strategie, aber nicht sowas. Und dann irgendwie, dadurch ist aber Methode trotzdem sehr interessant, ich habe immer nach Möglichkeiten geschaut, einfach, wie kann ich das ergänzen oder vielleicht was Ähnliches machen. Und eines Tages für mich Lego Serious Play entdeckt. Und die Methode auch gelernt. Das bedeutet, in dieser Methode, warum ist es so gut? Wir arbeiten mit Lego-Steinen, so wie Kinder auch. Ja. Da kriegt man natürlich bestimmte Aufgaben, arbeitet mit vielen Fragen. Da ist die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, sehr, sehr wichtig für einen Facilitator. So heißt dieser Mensch, also Moderator oder Facilitator. Einfach. Und beim Lego heißt es mit Händen denken. Das bedeutet, wir reden nicht darüber, über Lösungen, über Modelle, wie wir etwas sehen im Moment oder was stellen wir uns vor für die Zukunft, sondern wir bauen. Und dadurch passiert was, wir zerreden viele Ideen nicht. Also wir kritisieren auch nichts. Das wird jetzt nicht heißen, André, dein Modell finde ich jetzt überhaupt gar nicht interessant. Na, das ist nichts, was du da gebaut hast. Das sagt man nicht, sondern es wird alles respektiert einfach und jeder baut, also denkt eben mit den Händen, kann absolut jeder machen. Und die Ergebnisse sind erstaunlich, weil das heißt, in Minuten die Menschen erkennen Zusammenhänge. Bei Lego ist es nämlich so, da gibt es auch ein Connection Set, heißt es. Da sind Verbindungsteile. Man kann einzelne Modelle verbinden. Und in einem Unternehmen ist das natürlich sehr interessant, weil jeder baut ein Modell. Und dann verbinden wir und dann sehen wir vom Außen einfach, wie verbunden die Menschen sind, Produkte, Kunden und so weiter. Und jetzt nur mal als Beispiel im HR-Bereich, das ist, wo ich dann meistens mit meinen Kunden arbeite, stellen wir uns einfach mal vor, ein Mitarbeiter muss die Firma verlassen, er wird gefeuert. Und da denken wir einfach, ist auch egal, ne? Also kommt der Nächste und alles gut. Ja, und dann ziehen wir dann so raus. Und dadurch, dass er natürlich selber verbunden war mit anderen Menschen, merken wir auf einmal, was mit dem System passiert. Manchmal glauben wir nicht, wie wichtig dieser Mensch war. Aber wenn er gute Verbindungen, Beziehungen zu Kunden, zu manchen Kollegen aufgebaut hat, das bricht alles zusammen, weil er zieht alles mit. Mental natürlich. Ne? Dass die Leute dann sind selber ängstlich vielleicht, dass sie dann die Nächsten sind oder wie auch immer. Und das erleben auch die Führungskräfte aus einer anderen Perspektive, was für Konsequenzen viele Entscheidungen in einem Unternehmen haben können.
Okay, und das kann man mit wie vielen Personen denn minimal anwenden? Also mit einer Person schon, ab einer Person schon, also One-to-One?
Ja, One-to-One, also mit Einzelcoaching, das mache ich auch sehr gerne. Wir haben auch schon Präsentationen gemacht, auch mit Lego. Das ist eine andere Art, eine Präsentation zu machen. Man kann auch ein Unternehmen, man kann ein Produkt mit Lego präsentieren. Das heißt, ein Modell bauen und Menschen jetzt nicht mit PowerPoint, weil meistens ein bisschen langweilig ist, tatsächlich einfach mal mit Lego präsentieren. Man kann den Kunden oder auch mal Kollegen auch mit involvieren in das Spiel sozusagen und sie auch beobachten, taktisch auch mal beobachten. Das ist eine sehr interessante Sache. Die Gruppe soll allerdings nicht zu groß sein. Also meine Erfahrung ist, ich glaube, die größte Gruppe, die ich bis jetzt hatte, war so rund um 20. Mehr ist es nicht empfehlenswert, weil jeder präsentiert das Modell einfach und das wird einfach zu lang.
Okay.
Also zu viele Ideen zu lang.
Also spielt die Haptik, das Anfassen, spielt dabei sicherlich eine große Rolle.
Absolut. Das, also Haptik spielt eine sehr große Rolle. Natürlich visuell die Bilder einfach, ne? Symbole. Das heißt, wir stellen intuitiv die Figuren an eine bestimmte Position einfach nahezu etwas und entfernt von anderen, von Zielen vielleicht, von manchen Mitarbeitern, Kollegen und so weiter. Und da kann man muss es nicht, aber man kann verschiedene Fragen stellen. Und da, deswegen ist die Fähigkeit, da interessante Fragen zu stellen, also ein Gespür dafür zu haben, woran könnte das liegen und dann offene Fragen zu stellen, sehr interessant, weil auf einmal etwas, was sowieso in unserem Kopf schon da ist, weil wir haben es gebaut einfach, ne? Das wird hinterfragt einfach. Ne? Und die Leute sehen da, stehen da und sagen, boah, ist unglaublich, aber das ist wirklich so. Also für die Erkenntnisse finde ich diese Methode super toll, weil oft in einem Gespräch, die Menschen sind schlau. Das heißt, sie manchmal, wenn man eine Frage stellt, dann sagen sie, nee, das habe ich nicht so gemeint. Es kann sein, dass ich das gesagt habe, aber ich habe das nicht so gemeint. Aber wenn Sie ein Modell gebaut haben, dann kann man sehen, das haben Sie gebaut. Und dann sagen Sie, stimmt.
Ah ja, okay. Ja.
Es ist ein bisschen anderer Perspektive einfach.
Okay. Du machst ja schon seit vielen, vielen Jahren Coaching, wie du erzählt hast. Ist Deutschland denn schon ein Coaching-Land? Wie siehst du das, wie wird Coaching heute in der Bevölkerung, aber auch im Unternehmen wahrgenommen in Deutschland? Insbesondere?
Also ich denke, Coaching ist, ob Deutschland Coachingland ist, noch nicht, vielleicht noch nicht für manche andere Länder, wo es sehr üblich ist, nicht nur einen, sondern mehrere Coaches zu haben, die für verschiedene Themen sich spezialisiert haben einfach. In Deutschland ist es vielleicht so weit, ist es noch nicht, aber es wird immer gefragter. Allerdings natürlich ist es so, dass es gibt viele Coaches, die vielleicht selber ja, irgendwie denen eine Karriere nicht gelungen ist in einem Unternehmen. Auch die Führungskräfte sehr oft, die haben ihren Job verloren und glauben einfach, ja, jetzt können die Menschen coachen. Und ob die das wirklich können, das heißt, die Erfahrung haben sie zwar, weil es gibt ein Zitat einfach und das heißt einfach, eine Erfahrung heißt gar nichts. Man kann 30 Jahre lang auch etwas falsch machen. So ist es. Das heißt, also leider gibt es hier auch, wie in vielen anderen Berufen, sehr viele Coaches, die nicht gut ausgebildet sind und besonders wenig Erfahrungen haben. Aber die Laien, die Klienten, oft können nicht unterscheiden, wer ist gut und wer ist nicht gut. Deswegen, ich empfehle es jedem, immer bevor man einen Coach bucht, immer überlegen, also ein paar Fragen überlegen und bevor man kostenpflichtig irgendwas gebucht hat, dann diese Fragen zu stellen. und beobachten, wie antwortet der Coach. Also das heißt, wie fähig ist dieser Coach, wie erfahren ist dieser Coach selber. Also da zumindest mal, ja, das ist, ja, also ich glaube, da ist man einen Schritt weiter, anstatt ja, dank der Webseite oder Google-Bewertungen einfach mal jemanden zu buchen, der vielleicht, keine Ahnung, 100 Bewertungen hat. Also die können auch eventuell gekauft sein.
Und das Wichtige dabei ist ja auch, dass die Chemie einfach passt zwischen dem Coach und dem Coachee. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Die Chemie muss einfach stimmen und da gebe ich dir vollkommen recht. Ein Kennenlerngespräch sollte das auf jeden Fall ergeben, ob man weiter zusammenarbeitet oder ob man zusammenarbeitet oder auch nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich sage oft einfach, es ist, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand zu mir kam und wollte nicht mit mir zusammenarbeiten. Das ist möglicherweise auch meine Erfahrung, einfach in Menschen sich so zu versetzen, also diese Empathie. Ne? Also das ist etwas, das ist oft auch mein Thema im Coaching, Empathie, auch mit Führung mit Empathie. Dennoch ist das wirklich sehr wichtig. Ja? Manchmal ist es so, dass in einem Unternehmen für gewisse Führungskräfte wird ein Coach gebucht, sie werden geschickt zu mir oder zu Kollegen. Ne? Das heißt, sie haben diesen Coach nicht selbst ausgesucht, ne? Sie wurden einfach dahin geschickt. Und ich denke, das ist ein kleines bisschen wie in der Medizin. Wenn wir zu meinem Arzt gehen und ein Gefühl haben, irgendwie, es passt überhaupt gar nicht. Oft die Therapie funktioniert dann auch nicht so toll. Mhm. Also es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, wenn die Chemie stimmt.
Mhm. Kommen wir nochmal zum Unglücklichsein, Glücklichsein. Welche drei Tipps hast du denn für Führungskräfte, um das Glück besser wahrzunehmen?
Also als erstes definitiv sich Gedanken über eigene Gedanken zu machen. Machen wir viel zu selten. Ne? Das heißt, die Gedanken sind ständig im Kopf, aber einfach mal wirklich, ich sage jetzt im Buch dann eben, mache dir Gedanken über deine Gedanken. Stimmen diese Gedanken überhaupt? Oder sind das irgendwelche Suggestionen, so nenne ich sie einfach, Glaubenssätze oder Gedanken, die wir uns ständig suggerieren. Das sagen wir uns ständig, zum Beispiel, das wird sowieso nicht gelingen, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Oder wir schaffen das. Es sind alles Suggestionen. Ne? Und von daher einfach mal hinterfragen, stimmt das überhaupt, was ich da glaube? Oder wenn die Menschen sagen, das kann ich nicht. Ja, stimmt das überhaupt? Habe ich das schon mal probiert? Habe ich das getan einfach? Nee, die Leute sagen, nee, habe ich noch nicht. Ne? So, also auf jeden Fall machen die Gedanken über deine Gedanken. Dann auf Empathie zu setzen. Besonders für Führungskräfte. Warum? Weil das Thema Digitalisierung ist sehr, sehr oft im Spiel heutzutage und Digitalisierung, das ist jetzt schon der Fall und das ist definitiv die Zukunft. So, und viele Berufe, sie werden, also viele Menschen werden ersetzt durch Roboter. Mhm. Aber was unterscheidet uns Menschen von Robotern? Und ich würde sagen, mit Abstand, zumindest ist mal eine Sache, was uns unterscheidet, ist die Empathie. Das sind die Gefühle. Das heißt, die Menschen, die die Empathie entwickeln, die hat jeder die Empathie. Man kann auch die Fähigkeit entwickeln, natürlich. Die sind sehr, sehr einzigartig. Also von daher definitiv die Empathie darauf zu setzen, uns zu entwickeln. Und Vorbild sein, ne? So wie mit der Geschichte mit dem Guru. Einfach nicht nur theoretisch, mein Lieblingsspruch im Coaching, auch im Buch liest man das immer wieder, theoretisch kann ich praktisch alles. Mhm. Und so sind leider viele Führungskräfte. Theoretisch können sie praktisch alles. Aber praktisch leben sie das selber nicht vor. Und die Menschen, die beobachten die Führungskräfte, genauso wie die Kinder, wenn man kleine Kinder oder etwas größere Kinder hat in der Familie, dann weiß man ganz genau, die Kinder beobachten ihre Eltern und die machen nicht das, was die Eltern ihnen gesagt haben, sondern was die Eltern selber getan haben. Und genauso werden meistens die Kinder auch. Und dann wundern wir uns und sagen, ja, das ist mein Kind. Oder die Kinder sagen, ja, das ist, ich bin genauso wie meine Mutter oder mein Vater. Mhm. Ja, und das ist bei Führungskräften. Ne? Das bedeutet einfach, wenn ich ein Vorbild selber bin für die Menschen, dann brauche ich auch gar keine Präsentationen zu machen oder Unternehmenskultur, Werte und so weiter, die uns sehr, sehr wichtig sind, sondern ich lebe sie vor, diese Werte. Und die anderen folgen mir. Weil sie sehen einfach, okay, unser Leader macht das einfach, dann mache ich das auch.
Ganz einfach runtergebrochen, Larissa. Gibt es denn ein neues Buchprojekt, worüber du schon sprechen möchtest?
Also im Moment aktuell noch nicht, wobei könnte passieren, dass es jetzt für das Buch, denke ich, unglücklich. Das Buch kommt sehr gut an. Interessanterweise, ich sehe immer wieder Anfragen, was die Interviews angeht, auch die Rezensionen bei Amazon im IT-Bereich. Also anscheinend in IT und Projektmanagement ist großer Bedarf. Sind wahrscheinlich sehr viele unglückliche Menschen. Das heißt, möglicherweise, also ich unterrichte übrigens auch an Unis und da im Thema New Work oder digitale Transformation oder werteorientierte Führung. Das heißt also, die Idee ist vielleicht eventuell, ich bin mir noch nicht so sicher, schreibe ich noch mal ein Buch im Stil von Denk dich unglücklich, wo ich verschiedene Begriffe explizit für Führungskräfte erkläre. Und nicht nur für Führungskräfte, sondern für diejenigen, die keine Führungskräfte sind, so können sie ihren Chef vielleicht mal besser verstehen.
Ja, herzlichen Dank, Larissa. Das waren tolle Tipps erstmal für die Führungskräfte. Ich empfehle dieses Buch. Ich fand es sehr spannend, beziehungsweise erstmal zu sehen, warum muss ich mich erstmal unglücklich denken. Aber da ist, glaube ich, auch die Lösung dann vorhanden. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, kommt man dann auch ganz schnell zum Glücklichsein. Du erhältst in den nächsten Tagen ein Paket von uns mit dem Hidden Candidates Kaffeebecher und darauf steht, Larissa, du bist wertvoll.
Danke, danke.
Ja, wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Und ich möchte einfach nochmal den Podcast zusammenfassen, dass man aus Blei Gold machen kann, dass man auf jeden Fall leuchtende Augen hat, wenn man für etwas brennt, dass Beziehungsaufbau auch mit Lego-Bausteinen geht. Gedanken über die eigenen Gedanken machen. Und im IT-Bereich ist es anscheinend so, dass die Menschen teilweise unglücklich sind. Und herzlichen Dank, Larissa, dafür, für diesen Podcast.
Vielen, vielen lieben Dank und sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank.
Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.